Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
Der Kongress Arbeitsrecht 2026 findet bereits zum 21. Mal statt und bietet Ihnen auch im kommenden Jahr eine kompakte Kenntnisvermittlung zu aktuellen rechtspolitischen Entwicklungen im Arbeitsrecht und schafft einen Überblick zu wichtigen Tendenzen der Rechtsprechung. Weitere Informationen finden Sie auf kongress-arbeitsrecht.de und in den Shownotes.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute mit dem Thema gelbe Karte, Abmahnung im Arbeitsverhältnis. Lieber Dr. Lellay, oft haben wir ja die Option hier im Podcast schon erwähnt, teilweise als Voraussetzung für weitere Schritte auf dem Weg zur Beendigung eines Arbeitsverhältnisses benannt. Dabei hat aber auch die Abmahnung ihre Tücken. Und in dieser Folge widmen wir uns einmal der deutlichen Reaktion des Arbeitgebers auf das Fehlverhalten eines Mitarbeiters. Was ist denn eine Abmahnung? Welche Voraussetzungen müssen nach der Rechtsprechung vorliegen?
Ich kann mir das gar nicht verkneifen, Herr Krabbel, und sagen, die bei der Abmahnung immer mit diesen Fußballvergleichen zu kommen, nämlich die gelbe Karte. Und das ist ja auch so. Die gelbe Karte ist im Fußball allen bekannt und im Arbeitsrecht, im Arbeitsvertrag, im Arbeitsverhältnis ist die gelbe Karte die Abmahnung. Das heißt also die Verwarnung, untechnisch gesprochen, dass das Arbeitsverhältnis gefährdet ist, also ganz vergleichbar im Fußball. Was ist sie ganz formal? Sie ist eine formelle Rüge wegen vertragswidrigem Verhalten. Die Rechtsprechung sagt das so seit Jahren und Jahrzehnten und sagt auch, und das ist eben ganz wichtig, dass drei Dinge vorliegen müssen bei einer ordnungsgemäßen, einer wirksamen Abmahnung. Einmal ist das eben die Rügefunktion. Das ist ja klar. Man muss eben sagen, konkret, was ist zu beanstanden? Und da kommen die berühmten vier Ws, nämlich was, wann, wo und wie. Und dann konkret der Hinweis muss kommen. Es muss nämlich gesagt werden, welche Vertragspflichten damit verletzt wurden. Und dann ganz, ganz wichtig und häufige Fehlerquelle, es muss auch gesagt werden, dass das Arbeitsverhältnis gefährdet ist durch dieses Verhalten bis hin zur Kündigung. Und diese drei Dinge, die müssen immer vorliegen. Die Rechtsprechung ist gnadenlos und sagt, wenn das nicht kommt, dann ist die Abmahnung unwirksam.
Ja, und jetzt haben Sie den Bogen gespannt bis zur Kündigung. Dann will ich ihn mal zurückspannen sozusagen zur Ermahnung. Worin liegt denn der Unterschied?
Die Ermahnung wird manchmal aus meiner Sicht auch ganz gut plastisch gesagt, ist so die kleine Schwester der Abmahnung. Die geht eben nicht so weit und vor allen Dingen ist sie nicht in dem Sinne schon die Warnung, dass das Arbeitsverhältnis gefährdet ist. Aber, und deswegen ist ja dann doch in der Welt als Ermahnung, sie zeigt an oder sie weist darauf hin, dass es Fehlverhalten gegeben hat, klein oder groß, meistens natürlich klein, weil bei großen Fehlverhalten denkt man dann ja schon häufig direkt über die Abmahnung nach. Aber sie ist eben ein weniger als die Abmahnung, die kleine Schwester sozusagen.
Dann gehen wir zurück zur Abmahnung. Wie geht man davor, wenn ich eine Abmahnung aussprechen möchte? Wer ist in der Hierarchie erstmal berechtigt dazu?
Das ist super eine spannende Frage, denn da gibt es einen Unterschied zwischen der Kündigungsberechtigung und der Abmahnungsberechtigung. Erstmal natürlich vorweggeschickt, es gibt Unternehmen, die das in internen Richtlinien, in Policies konkret regeln. Aber erstmal, wenn das nicht gegeben ist, kann man sich gut merken, dass jeder Vorgesetzte, natürlich sowieso immer die Personalabteilung oder die Geschäftsführung oder der Vorstand, die dürfen abmahnen. Also diejenigen, die in einem Führungs- oder Ober- und Unterordnungsverhältnis stehen, häufig, wie gesagt, in Unternehmen ist es klar geregelt, da kommt das dann von der Personalabteilung oder aus der Geschäftsführung. Und ja, die Vorgehensweise, die empfiehlt sich auch immer in einem Dreischritter zu machen, nämlich erstmal muss ich mir natürlich den Sachverhalt anschauen, ist der überhaupt bestätigt? Da würde ich sicherlich auch immer empfehlen, den Betroffenen oder die Betroffene dazu anzuhören, dann wird die Abmahnung formuliert. Wir werden ja gleich noch kommen zu den Schriftformen oder eben auch Nicht-Schriftform-Erfordernissen und dann wird die Abmahnung übergeben, häufig in einem Gespräch.
Ja, und in der Vorbereitung dieser Folge ist mir was untergekommen, von dem ich gestehen muss, dass ich es noch nie so gehört habe, auch noch nicht drüber nachgedacht habe. Aber ist denn eine Abmahnung auch von Seiten eines Arbeitnehmers denkbar?
Ja, das ist auch eine spannende Konstellation und Sie haben absolut recht, Herr Krabbel, das ist super ungewöhnlich, kommt aber immer wieder vor und dann häufig auch in ganz dramatischen Situationen. Die letzte Situation, an die ich mich da erinnern kann, das war eine Situation, wo die Arbeitgeberin in großen Schwierigkeiten, finanziellen Schwierigkeiten steckte und die Mitarbeiter kein Geld mehr bekamen, also kein Entgelt mehr bekamen. Das ist ja eine vertragliche Hauptleistungspflicht der Arbeitgeberin. Und die wollten dann raus aus den Vertragsverhältnissen und wollten möglichst sogar außerordentlich kündigen und hatten dann, um ganz sicher zu gehen, erstmal nochmal abgemahnt. Also das war eine wirklich bizarre Situation, als auf einmal in der Personalabteilung dieses Unternehmens mehrere Dutzend Abmahnungsschreiben der Arbeitnehmer eintrudelten, die nämlich sagten, wenn du uns nicht das Geld jetzt bezahlst, dann werden wir außerordentlich kündigen. Aber das ist so eine Charakteristik, die da eine Rolle spielen kann. Es ist also auf jeden Fall denkbar und passiert auch, aber das sind schon Ausnahmefälle.
Jetzt haben Sie mich neugierig gemacht, was ist im Fall passiert?
Ja, im Fall war, ist das passiert, dass die das Geld nicht zahlen konnten, Insolvenz angemeldet haben und die Leute tatsächlich außerordentlich gekündigt haben. Das spielte, das darf ich verraten, ist kein Geheimnis, spielte so im Flugsicherheitsbereich und da ist es ja ganz häufig, dass Dienstleisterwechsel erfolgen und die Leute hatten wirklich alle schon neue Arbeitsverträge innerhalb von wenigen Tagen auf dem Tisch liegen und wollten sich dann einfach nur noch einigermaßen elegant aus ihren Arbeitsverhältnissen rauslösen. Naja gut, und das ist dann halt der Weg, den man auch als Arbeitnehmer da nehmen kann.
Interessante Herangehensweise. Welche Rolle spielt die Abmahnung denn jetzt im Rahmen einer ordentlichen Kündigung des Arbeitnehmers?
Das ist ein wichtiger Punkt. Die Rechtsprechung sagt nämlich, dass die ordentliche Kündigung, und wir würden ja hier immer sprechen über verhaltensbedingte Kündigungen, das kann ja nur verhaltensbedingt sein, wenn wir über Abmahnungstatbestände oder mögliche Abmahnungstatbestände sprechen, die sagt in ständiger Rechtsprechung, dass wenn es eine außerordentliche verhaltensbedingte Kündigung gibt ohne vorherige Abmahnung, also wegen eines abmahnungsfähigen ähnlichen Verhaltens, das immer große Schwierigkeiten bereitet bei der Zulässigkeit der Kündigung. Das heißt, diese Kündigungen sind regelmäßig unwirksam. Wohlgemerkt, wir sprechen hier noch über eine ordentliche Kündigung. Das hatten Sie ja auch ganz richtig gesagt.
Ja, dann genau die Folgefrage. Widersprechen sich denn außerordentliche Kündigungen und Abmahnungen? Denn das Wesen der außerordentlichen Kündigung ist ja ein etwas anderes.
Ja, das ist etwas völlig anderes, absolut richtig. Und ich würde sogar weitergehen, Herr Krabbel, und sagen, die widersprechen sich nicht nur, sondern die schließen sich nämlich aus. Wenn ich abgemahnt habe, kann ich nie darauf auf dem gleichen Sachverhalt gestützt außerordentlich kündigen. Denn mit der Abmahnung sage ich ja nicht mehr und nicht weniger, dass das Arbeitsverhältnis natürlich gefährdet ist. Aber ich sage ja auch, mit der Abmahnung sage ich das als Arbeitgeberin, ich habe eine Hoffnung, eine berechtigte Hoffnung, dass du dich besserst, dass das Arbeitsverhältnis eben fortgesetzt werden kann. Und dementsprechend kann ich natürlich nicht außerordentlich kündigen, denn die außerordentliche Kündigung sagt ja nicht mehr und nicht weniger, dass die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses unzumutbar ist. Das ist also was völlig anderes, schließt sich gegenseitig aus.
Und dennoch liest man ab und zu davon. Ist das sozusagen ein grober Fehler von der Rechtsberatung?
Ja, das denke ich ist ein grober Fehler. Man muss eben genau hingucken und muss sagen, wenn da gut beraten wird, dann sind das ähnliche Sachverhalte. Nicht? Das geht natürlich schon. Wenn ich das auseinanderziehe und sage, ich habe hier einen Sachverhalt, den habe ich abgemahnt und dann kommt etwas Neues hoch, was ja vielleicht ganz ähnlich sein kann, also eine neue Vertragsverletzung, die aber genauso oder ganz ähnlich ist, dann kann das natürlich auch nebeneinander stehen. Ja? Aber der wirkliche Kunstfehler ist eben der zu sagen, ich mache ab und dann kündige ich hinterher noch außerordentlich. Das ist also, da fährt man voll gegen die Wand beim Arbeitsgericht.
Und wo man noch gegen die Wand fahren könnte unter Umständen ist, wenn man die Form nicht einhält. Gibt es denn überhaupt eine Form für die Abmahnung?
Es ist interessant, es gibt nämlich keine Form der Abmahnung, außer es gibt Tarifverträge, wo das vorgesehen ist. Aber ich sage jetzt mal, in den in Anführungszeichen normalen Arbeitsverhältnissen, da gibt es das eben gerade nicht. Ich kann also auch mündlich abmahnen, kein Formverstoß, keine Probleme, also ganz anders wie bei der Kündigung zum Beispiel. Aber man muss natürlich ganz offen sagen, wenn ich eine Abmahnung als Beweis oder möglicherweise auch Vorbereitung für Kündigung nehme, dann bin ich ganz schlecht unterwegs, wenn ich das nur mündlich mache. Aber was ich natürlich machen könnte ist, und das passiert ja in vielen Unternehmen, ich könnte das zum Beispiel per E-Mail tun, ich könnte das auch per Chat tun, ich könnte das per WhatsApp tun, das ist also alles kein Problem. Also da unsere Hörerinnen und Hörer ja wissen, dass es bei einer Kündigung große Probleme gibt. Die gibt es alle bei einer Abmahnung nicht. Ich muss also dokumentieren können, also als gute Empfehlung, eine Formerfordernis in dem Sinne gibt es aber nicht.
Ja, und wenn ich das die Abmahnung ernst meine und ernst nehme, dann setzt das natürlich auch voraus, dass ich das nicht nur schriftlich tue, sondern möglicherweise sogar ein Gespräch führe. Welche Vorgaben gibt es da? Also inwiefern ist vielleicht sogar eine Anhörung des Betroffenen einerseits vielleicht geboten, andererseits, ja, schickt sich das?
Ich denke, das schickt sich auf jeden Fall und es ist auch geboten als Best Practice. Wir hatten das ja gerade zu Eingangs schon mal einmal kurz angerissen nur, aber ich muss mich ja immer darauf einstellen als Arbeitgeber, dass es vielleicht anders gewesen ist. Es gibt einen bestimmten Vorfall und dass es vielleicht anders gewesen ist, wenn ich den Sachverhalt festgestellt habe, kann ich ja auf jeden Fall nur noch daraus herausfinden, dass ich denjenigen oder der Betroffene die Möglichkeit gebe, eine Stellungnahme dazu abzugeben. Deswegen sollte man das aus meiner Sicht auf jeden Fall tun. Das ist nicht Voraussetzung, also auch von der Rechtsprechung nicht als Voraussetzung gemacht. Und Sie haben auch völlig recht, Herr Krabbel, das Abmahnungsgespräch, das sollte erfolgen, dass man nämlich auch da natürlich das nochmal erläutert und Gelegenheit zur Stellungnahme gibt, dem Betroffenen oder der Betroffenen. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, wenn abgemahnt wird ohne Abmahnungsgespräch, das heißt also die Abmahnung wird einfach nur zugestellt, zum Beispiel per WhatsApp oder per Schreiben, dann kann man davon ausgehen, dass da an sich auch schon eine massive Kündigungsabsicht des Unternehmens dahinter steht und die schon sagen, zum Beispiel in der Personalabteilung, naja gut, das Gespräch können wir uns sparen, beim nächsten Mal kriegt der oder die sowieso die Kündigung.
Gibt es denn Fristen, die einzuhalten sind? Also natürlich darf nicht zu viel Zeit verstreichen, aber wurde da vielleicht schon von der Rechtsprechung irgendwas formuliert?
Ja, es wurde immer wieder mal was formuliert und die Frage kommt auch immer wieder in der Praxis, gibt es da Fristen? Ich glaube, manche Menschen haben da dieses strenge Fristenregime von § 626 Absatz 2 BGB im Hinterkopf, die 2 Wochen. Das alles gibt es bei der Abmahnung ja nicht. Die Rechtsprechung sagte, und das ist ja auch richtig, ich kann also noch Wochen und Monate hinterher abmahnen, aber ich muss mir immer darüber im Klaren sein als Arbeitgeber, je länger ich warte, desto schwieriger wird es auch vielleicht in einem gerichtlichen Verfahren hinterher darzulegen, dass es tatsächlich ein wichtiger oder abmahnungsfähiger Vertragsverstoß ist. Das ist ja klar, wenn es ein abmahnungsfähiges Verhalten ist, das sagt einem ja der gesunde Menschenverstand, dann erwartet man, dass darauf auch zeitnah reagiert wird. Das muss, wie gesagt, nicht innerhalb der 14-Tagesfrist erfolgen, aber wenn man da monatelang oder vielleicht sogar jahrelang abwartet, dann hat das sicherlich ein Geschmäckle, wie man so schön sagt.
Ja, und ganz ohne Reaktion seitens des Arbeitnehmers wird das Ganze natürlich nicht bleiben. Was kann man da erwarten? Wie wehren sich Arbeitnehmer in der Regel gegen eine Abmahnung?
Ich denke, was vorweg häufig kommt, und das ist ja auch richtig so, weil es im Gesetz vorgesehen ist, es gibt die Gegendarstellung, das kann man auch nachlesen, § 83 Absatz 2 BTVG, die muss zur Personalakte gereicht werden. Das ist auch sicherlich immer zu empfehlen, wenn man das mal aus der Arbeitnehmerperspektive betrachtet, dass man die Abmahnung nicht so hinnimmt. Auf jeden Fall natürlich eine Gegendarstellung abgibt zu dem Sachverhalt und zu dem Vorwurf. Und dann gibt es ja hin bis zur Klage die Möglichkeit vorzugehen gegen erteilte Abmahnungen. Also das sind diese berühmten Klagen auf Entfernung einer Abmahnung aus der Personalakte. Die werden ganz häufig bei Gerichten verglichen. Viele Arbeitsgerichte, nehme ich jetzt mal so ein bisschen aus dem Fenster, kann ich auch verstehen, haben nicht so viel Lust, sich mit Abmahnungsverfahren zu beschäftigen und schlagen dann häufig Vergleiche vor, die so sinngemäß lauten, naja, die Abmahnung bleibt jetzt erst nochmal ein halbes Jahr oder ein Jahr in der Akte und wird dann entfernt. Das ist so ein typischer Abmahnungsvergleich beim Arbeitsgericht. Aber daran sieht man eben auch, dass es gar nicht so selten ist, dass auch gerichtlich gegen Abmahnungen vorgegangen wird von seitens der Arbeitnehmer.
Ja, da sprechen die was Gutes an, denn die Personalakte ist ja kein unwichtiges Dokument oder Sammlung von Dokumenten, wenn man so möchte. Bei der Entfernung der Abmahnung aus der Personalakte, gibt es da wiederum Fristen, beziehungsweise wann wird die möglicherweise automatisch entfernt?
Ja, automatisch entfernt wird sie zum Beispiel, wenn es dazu entsprechende Regelungen gibt, also in Tarifverträgen gibt es solche Regelungen, auch in Betriebsvereinbarungen kann das geregelt sein. Es gibt aber auch immer wieder die Fälle, wo die erstmal in der Personalakte bleiben, Jahre und Jahrzehnte teilweise. Aber, Und da sieht man, finde ich, dass die Rechtsprechung das total lebensnah sieht. Die Rechtsprechung sagt nämlich mit Zeitablauf und Wohlverhalten, so sagen die das immer, Wohlverhalten, das heißt also keine weiteren Vertragsverstöße, dann wird die Abmahnung über die Zeit ihre Warnfunktion verlieren. Das heißt, um das mal so an so einem Fall plastisch zu machen, jemand wird abgemahnt heute, also im November 2025, und dann kommt der nächste Vorfall im November 2035. Da wird man dann vielleicht aus der Rechtsprechung sagen, und ich bin mir ganz sicher, dass die Rechtsprechung das so sagen wird, da ist jetzt schon so viel Zeit ins Land gegangen, da kann man mit dieser Warnfunktion nicht mehr ernsthaft rechnen, vor allen Dingen dann, wenn es 10 Jahre lang überhaupt nichts zu beanstanden gab.
Ja, und dann sind wir jetzt den Ablauf einmal durchgegangen, chronologisch fast sogar. An welcher Stelle kommt denn nun der Betriebsrat ins Spiel?
Das ist ein auch sehr interessanter Punkt, und da gibt es auch gar nicht so selten Missverständnisse in der Praxis. Der Betriebsrat kommt nämlich, also wenn man jetzt mal die speziellen Regelungen vielleicht aus einer Betriebsvereinbarung oder dergleichen außen vor lässt, gibt es auch, aber eher selten. Der kommt aber überhaupt nicht ins Spiel. Der Betriebsrat hat keinerlei Mitbestimmungs- oder Informations- oder Beratungsrechte bei Abmahnungen. Also die Abmahnungen, die können erteilt werden, so wie die Arbeitgeberin das für richtig hält. Was allerdings in der Praxis dann häufig ein Problem darstellt, ist, also Problem in Anführungszeichen aus Sicht der Personalabteilung möglicherweise, dass nämlich sich Arbeitnehmer auch ja beim Betriebsrat beschweren können. Paragraph 84 BetrVG. Und da spielen dann zum Beispiel auch solche Abmahnungssachen eine Rolle. Da kann derjenige ja sagen, gut, ich beschwere mich jetzt beim Betriebsrat darüber, dass die mich unzulässig oder wegen unrichtigen Dingen abgemahnt haben. Also da könnte der Betriebsrat dann auch ins Spiel kommen, aber dann eben immer erst hinterher, nicht? Also hinterher, und er kann dann auch zumindest formalrechtlich gegen die Abmahnung nichts tun.
Ja, und abschließend möchte ich gerne vielleicht mit einer kleinen Liste, was sind denn die klassischen Abmahngründe, die die Schwelle zur Ermahnung überschreiten, aber noch nicht für eine Kündigung ausreichen?
Das ist eine sehr gute Frage, Herr Krabbel. Ich habe mir immer mal 5 Gründe gemerkt. Ich sage aber auch, der Bereich ist grau, beziehungsweise die Übergänge sind fließend. Aber man könnte zum Beispiel sowas nennen wie unentschuldigtes Zu-spät-Kommen. Man könnte so etwas nennen verspätete Krankmeldung. Man könnte so etwas nennen wie kleinere Pflichtverletzungen, zum Beispiel im Umgang mit Kunden oder Kollegen, also Verstoß gegen Bekleidungsvorschriften oder dergleichen. Man könnte so etwas nennen wie wirklich fahrlässige Arbeitsfehler, also keine wirklich grob fahrlässigen Dinge. Das sind alles so Themen, die da eine Rolle spielen können. Aber der Bereich ist fließend und geht fließend in die Kündigungsgründe rüber. Man kann auch, um das Ganze noch mehr zu verwirren, ich hoffe nicht, dass das passiert, aber man kann auch bei diesen ganzen Fällen natürlich auch über Ermahnungen sprechen. Das hängt auch sehr, sehr stark von der Unternehmenskultur ab, muss ich so sagen.
Und eigentlich wollte ich Sie dazu drängen, dass Sie das Wort Einzelfall benutzen.
Ja, der Einzelfall passt hier ja auch. Der passt gut. Es ist wirklich ein Einzelfall. Also, wo ich mir das mal gemerkt habe und wo ich in der Praxis das auch immer sehe, wo auch regelmäßig Kündigungen scheitern, wenn einfach so drauf losgekündigt wird, das sind die zu spät kommen Fälle. Das ist wirklich der Lehrbuchbeispiel, wo abgemahnt wird, weil jemand eine Minute oder ein paar Minuten zu spät kommt, vielleicht auch mehrmals. Und dann gibt es ja Unternehmen, die sagen, boah, da hauen wir doch einen Hammer drauf, einen Holzhammer drauf, den kündigen wir jetzt erstmal. Das sind Abmahnungsfälle oder vielleicht sogar Ermahnungsfälle, klassisch. Ne?
Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lerey, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, tschüss.
Das Recruiting im Mittelstand ist komplex. Bedarfe frühzeitig erkennen, Anforderungen rechtssicher formulieren, geeignete Kanäle auswählen und die richtigen Kandidaten binden. All das muss in einem dynamischen Arbeitsmarkt unter hohem Zeitdruck funktionieren. Neben der inhaltlichen Qualität der Prozesse spielen rechtliche Vorgaben eine entscheidende Rolle. In unserem Online-Seminar in Kooperation mit Perbit erhalten Sie einen kompakten Überblick über die wesentlichen Phasen des Recruiting-Prozesses. Weitere Infos in den Shownotes.